Jo, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Ferngespräch im Rahmen von Freiheitsfunken, einem alten Format mit neuem Gesicht. Und ich habe mir heute als meinen zweiten Gast eingeladen, den JE. Er ist 28 Jahre aus dem Saarland. Er ist Geschäftsführer von Essix. Das E steht für Energie. Er beschäftigt sich mit Software im Schwerpunkt Automatisierung und Energie und im Speziellen in Bezug auf Autarkie. Ich will mal ganz kurz, bevor ich dir ganz das Reden überlasse, erklären, wie ich überhaupt auf das Thema komme. Ich beschäftige mich die meiste Zeit damit, wie man unabhängig vom Staat leben kann und permanent damit, welche verschiedenen Bezugsräume, also alles, was der Staat liefert, warum der freie Markt das besser kann. Und der Energiemarkt ist dabei eines der schwierigsten Themen für mich, weil der Staat komplett alles überreguliert. Wir leben in einer Zeit der Energiewende, die Atomkraftwerke werden abgeschaltet, Kohle will man nicht wegen CO2, erneuerbare Energien sind nicht grundlastfähig und die Energiepreise schießen durch die Decke. Seit Nord Stream 2 ist die Gasversorgung immens teurer geworden und es ist für die Leute schwierig, sich überhaupt mit Energie zu versorgen, dabei die Kosten von davor zu halten. Sie suchen nach Alternativen, die möglichst kostendeckend sind oder sich vielleicht sogar ganz unabhängig machen, zum Beispiel damit sie sich vor einem Blackout schützen können. Das ist immer wieder ein Thema gewesen, auch vor allem in den letzten Jahren. Und du könntest vielleicht die ein oder andere Antwort darauf liefern, wenn ein Blackout kommt, wenn Leute sich vor einem Blackout schützen wollen. Wie kriegt man es hin, dass man sich immer noch 2, 3 Wochen autark genug vom Stromnetz versorgt, damit der Kühlschrank läuft oder ähnliches? Damit herzlich willkommen und darfst losschießen.
Also sehr spannend, hallo an die Audienz. Ja, das sind ein paar sehr interessante Fragen, weil ich meine, gerade auch das Thema Blackouts bzw. Energiekrise ist ja die letzten, ja, besonders das letzte Jahr bzw. die letzten anderthalb in aller Munde. Und also man muss vielleicht ein paar Sachen klarstellen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt von Autarkie reden, reden wir zumindest in unserem Kontext jetzt im Regelfall von energetischer Autarkie und auch nicht vollständiger Autarkie, sondern Autarkiegrad. Das heißt eben einem gewissen Prozentsatz, zu dem man eben energetisch autark werden kann. Aber wir benutzen das jetzt synonym, weil es ansonsten, sagen wir mal, ein bisschen schwierig wird vom Verständnis her. Und ja, da gibt es natürlich einige Maßnahmen, die man treffen kann. Beispielsweise ist es ja halt so, ich denke, Wörter wie, naja, eine Photovoltaikanlage oder Begrifflichkeiten sind den meisten Leuten bekannt. Und genauso wie Windkraftanlagen, das kennt man auch, ist auch immer ein sehr disruptives, polarisierendes Thema. Und ich denke, was halt recht interessant an diesen Begrifflichkeiten ist, dass das nicht einfach nur an sich Erneuerbare sind, die letztendlich es den Menschen einfach machen, Energie aus der Umwelt einfach zu nutzen, sondern es sind auch wirklich Möglichkeiten, um ge zum gewissen Grad diese Autarkie, beziehungsweise den Autarkiegrad zu erhöhen. Und das ist auch recht interessant, weil ich denke, wo es vermutlich hingehen wird, in ferner Zukunft, aber das kann man auch überhaupt gar nicht sagen, also man weiß nicht, wie die Zukunft sich entwickelt, ist zum Beispiel, dass das Netz noch ein gutes Stück dezentraler wird, wie es jetzt ist. Und da will ich auch gleich was dazu sagen, weil ja, wir haben eine sehr zentralistische Energiewirtschaft, aber sie ist nicht komplett zentralisiert. Sie ist sehr zentral gesteuert vom Staat, das wissen wir ja. Aber genauso ist es ja, also haben wir auch viele verschiedene Kraftwerke. Das ist natürlich so eine Sache, weil die sind auch wieder relativ zentral gesteuert, die sind reglementiert von A bis Z. Aber ich meine, auch letztendlich eine kleine Photovoltaikanlage ist irgendwo ein Kraftwerk. Und je mehr es davon gibt, desto dezentraler wird natürlich auch die Energieerzeugung bzw. die Energiewirtschaft. Und ich denke, das ist auch wahrscheinlich, wo unser Freund der rosa-rote Panzer ein bisschen drauf hinaus will. Was könnte man damit tun? Da liege ich richtig, ne? Was kann man damit im Einzelhaushalt oder als kleine Firma vielleicht auch tun?
Nun, also was ich am häufigsten über Photovoltaikanlagen höre, ist, dass es Zappelstrom ist und dass man zu der einen Zeit wahnsinnig viel Energie reinbekommt und zu der anderen eben gar nichts, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt so viel Strom ins Netz, also man bekommt gar nicht, man kann sich gar nicht genügend damit versorgen, weil zu viel Speicher gibt es nicht und was man ins Netz speist, das braucht der Rest dann auch nicht. Und umgekehrt ist es so, wenn das wegbleibt, braucht man doch wieder Energie, mit der man sich leichter sofort versorgen kann, wie durch Verbrennen eben. Aber
Das sind, ja.
Aber geh ruhig darauf ein. Ich denke, ich halte das ja auch nicht für unnütz. Vor allem ist es klein und damit kann man sich leicht versorgen. Also ich denke, jeder hat mal einen kleinen Säulenkollektor gesehen oder gehabt, mit dem man zum Beispiel sein Handy wieder aufladen kann. Ich bezweifle ja nicht, dass das sinnlos ist. Ich frage mich nur, bis zu welchem Grad es für, sagen wir mal, das Einfamilienhaus sinnvoll ist.
Ist halt eine sehr interessante Fragestellung, weil wie du schon angesprochen hast, das Problem ist ja nicht grundsätzlich, dass es nicht genug Sonnenenergie oder Windenergie gäbe, um letztendlich den Energiebedarf zu decken, sondern zu welchen Zeiten halt letztendlich diese Energie zur Verfügung gestellt werden kann, beziehungsweise gewandelt werden kann. Zum Beispiel so die Solarenergie, die prasselt halt irgendwo auf der Erde ja 24 Stunden am Tag ein. Aber zum einen kann ich halt nicht Energie von A nach B beamen, das geht auch nicht. Und zum anderen sind natürlich, wie du schon gesagt hast, Speicher in irgendeiner Weise limitiert, basierend halt auf den Ressourcen und Möglichkeiten, die man hat. Was jetzt natürlich eine sehr recht populäre Speicherlösung ist, die vermutlich jeder in seiner Handy, in seiner Hosentasche hat, ist halt ein Akkuspeicher. Und beispielsweise Akkuspeicher, die können auch in Kleinhaushalten sehr gut dabei helfen, diese Gaps zu überbrücken, weil beispielsweise ist ja so, dass ein durchschnittlicher Arbeitnehmer ist eben, wenn er nicht gerade Homeoffice hat, meistens zu den größten Sonnenstunden nicht daheim. Das heißt, die ganze Energie, die ich dann erzeuge, na gut, da habe ich zwei Optionen. Entweder ich speise halt ins Netz ein, im Sinne von, ich bekomme eine recht geringe Einspeisevergütung, um letztendlich meine eigene Anlage zu amortisieren. Oder ich kann auch theoretisch dem Netzbetreiber den Strom einfach schenken, was natürlich nicht in unserem Interesse ist. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, noch eine Direktvermarktung zu machen, wodurch ich halt ein bisschen mehr Geld bekomme als vom Netzbetreiber. Aber letztendlich ist das ja auch unserem Zweck nicht dienlich. Also in den meisten Fällen ist wahrscheinlich am attraktivsten, Strom zum gewissen Teil einzuspeichern. Beispielsweise in großen Akkumulatoren, die man sich in den Keller stellen kann oder je nachdem unter das Dach, wie es halt am besten von der Architektur und von der Statik her passt. Weil damit kann man auch, sagen wir mal, recht lange Dürreperioden, wo man es keine direkte Produktion hätte, überbrücken. Sagen wir mal, grundsätzlich ist es halt so, zum Beispiel, wir fangen mal am besten mal ganz klein an. Was man jetzt die letzte Zeit sicherlich relativ oft gehört hat, ist dieses Buzzword Balkonkraftwerk. Und Balkonkraftwerke sind eigentlich so das erste Mittel zur Wahl, wenn man sagt, ja gut, ich hätte zumindest mal gern einen gewissen Anteil Autarkie, und zwar von eben den klassischen Primärenergien, wie jetzt beispielsweise Öl, Gas, meinetwegen auch Holz in Form von Pellets, wie auch immer. Balkonkraftwerke beispielsweise sind eine Sache, die kann sich eigentlich, ich will nicht sagen, jeder schönrechnen, aber kann sich jeder mal im Kopf durchgehen lassen. Das sind normalerweise recht erschwingliche Investitionen, keine Anschaffungen, weil die halt sich in sehr kurzem Zeithorizont amortisieren. Beispielsweise, da fängen wir jetzt, wie gesagt, ganz klein an. Mein Nachbar, der hat sich den letzten für 800 Euro ein fertiges Balkonkraftwerk mit 800 Watt Peak gekauft. Das hatte eine Dachhalterung für auf die Garage. Das heißt, das kann man eben schräg auf der Garage platzieren. Und das kann man letztendlich einfach in eine Steckdose stecken. Das ist ein kleiner Mikrowechselrichter, das ist ein kleiner Kasten, wo die zwei Paneele eben angeschlossen werden. Der wandelt den Gleichstrom zu Wechselstrom. Und letztendlich kann man den dann sogar schon in seinem eigenen Haus nutzen. Was halt recht interessant bei der Sache ist, man hat eben in seinem Haus im Regelfall immer eine gewisse Grundlast an Stromverbrauch beziehungsweise an Energienutzung, die beispielsweise durch einen Kühlschrank, durch eine Tiefkühltruhe, durch andere elektrische Verbraucher wie Fernseher, Computer und Co. erzeugt werden. Und das kann man auch relativ gut messen, weil wenn man quasi sonst im Haus jetzt keine großen Verbraucher anhat, muss man letztendlich nur auf den Zählerschrank gucken und mal kurz eben das Delta von einer Stunde zählen oder von mir aus auch von 24 Stunden, um zu wissen, wie viel Grundumsatz man 24 Stunden hat. Und dann kann man auch überlegen, gibt es vielleicht eine Größe von Balkonkraftanlagen oder von mir auch Mini-PV-Anlagen, die diese Grundlast Pi mal Daumen decken können. Und wenn man merkt, okay, die Zahlen, die stimmen so ungefähr überein, könnte man sich halt überlegen, ob man so ein Ding halt installiert, um sich halt ein bisschen bei der Amortisation zu helfen, letztendlich bei der Autarkie zu helfen und sagen wir, dieses Gerät an sich zu amortisieren. Und das geht relativ einfach, weil, wie gesagt, man muss es letztendlich nur auf dem Balkon oder auf dem Dach installieren, und kann mit relativ wenig Aufwand halt sich ein bisschen Stromkosten vom Netzbetreiber absparen. Nur ein kurzes Rechenbeispiel.
Wie
Ja.
schnell würdest du sagen, in welcher Zeit ist das amortisiert, so ein 800 Euro Balkonkraftwerk?
Also in dem Fall war das jetzt Beispiel, ich habe es extra noch durchgerechnet. Das hat 800 € gekostet, was meiner Meinung nach nicht mal unbedingt günstig war. Hat 800 Watt Peak und bei schätzungsweise bei der Ausrichtung ca. 1000 Vollaststunden hat man das in aller spätestens 3 Jahren raus. Ich habe jetzt eher mit 2,5 geschätzt. Weil halt basierend auf dem, was einspeisen, aufgrund des Verbrauchs des Nachbars, ist das wahrscheinlich sehr schnell durch. Also da ist man im Bestfall, denke ich mal, in 2,5 Jahren durch, aber im dritten, also quasi nach dem Ende des dritten auf jeden Fall. So, das ist natürlich nicht die Welt, aber ich meine, 240 bzw. 280 € im Jahr haben oder nicht haben, ist schon ein kleiner Ticken.
Klar.
Und ich meine, das kann man natürlich auch größer skalieren. Dann nennt man es halt bloß nicht mehr Balkonkraftanlage oder Mini-PV. Das kann man natürlich auch, wenn man jetzt ein Hausbesitzer ist, sich überlegen, ob man das vielleicht, naja, auch einen Teil des Dachs installieren möchte. Und da ist die Rechnung letztendlich eine sehr ähnliche.
Da habe ich das hast du mir schon mal ein bisschen vorgerechnet. Wie hoch ist da der Autarkiegrad, den man dann vom Netz hat?
Du meinst jetzt, wenn man nur eine relativ große PV aufs Dach machen würde?
Also du hast ja schon gesagt, dass es dir einen teilweise relativ hohen Betrag von dem Strompreis, den du sonst bezahlst, wegnimmt. Also wie hoch würdest du ihn einschätzen oder?
Also man muss auch immer dazu sagen, es kommt auf die genaue Ausrichtung an, es kommt auf die genaue Neigung an, es kommt natürlich auf die Größe der PV-Anlage an, aber es ist zum Beispiel und natürlich auch den Eigenverbrauch, ganz wichtig. Aber sagen wir, wenn man so einen Eigenverbrauch von 5000 Kilowattstunden im Jahr hat, beispielsweise, und eine 15 Kilowatt Peak Anlage hat, die auf dem Satteldach sitzt, zum Beispiel eine Hälfte Süden, eine Hälfte Norden, dann erreicht man schon, je nachdem, wo man zum Beispiel in Deutschland lebt, die 50 bis 60% relativ effortless. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf Nutzerverhalten an, aber sagen wir, mit den 50% liegt man da meistens ganz gut. Und da kann ich vielleicht auch kurz was dazu sagen, und zwar, wie ergibt sich überhaupt so eine Rechnung? Das ist ja so, es gibt, also gerade wenn man in der Energiewirtschaft ein bisschen gucken möchte, wie Kraftwerke funktionieren, beziehungsweise wie Kraftwerke, naja, mehr oder minder gut am Netz angerechnet werden, an dem Teil, den die an Stromversorgung liefern, geht es immer um Vollaststunden. Wir haben, ich glaube, 8.760 Stunden im Jahr insgesamt. Und wenn man jetzt beispielsweise sagt, die haben 7000 Vollaststunden, sind das ziemlich genau 80%. Das heißt, sie würden zu 80% der Zeit eben auf ihrer Volllastauslegung der Kraftwerksgröße eben Stromenergie in irgendeiner Art transformieren können. Und bei PV ungefähr, es kommt immer, wie gesagt, auf einige Faktoren an, im Schnitt circa ein Faktor von 1000 Vollaststunden. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel eine 15 Kilowatt Peak Anlage hat, erzeugt man circa 15 Megawattstunden Strom im Jahr, die man quasi durch Wandlung der solaren Energie in die Form von Strom halt mehr oder weniger für sich zu nutzen machen kann. Ja, und wenn man dann quasi entsprechend versucht auseinanderzudröseln, was habe ich an Eigenverbrauch, wie viel speise ich ins Netz ein, wie sind die Verteilung zwischen der Produktion am Tag und den Lasten in der Nacht, kommt man halt oft eben auf so Pi mal Daumen 50 bis 60% Autarkiegrad, wenn es nur um die energetische Autarkie geht.
Ist das im Augenblick noch subventioniert? Bekommt man da noch was dafür? Ich meine, das war ja vor Jahren so.
Jein, also es ist so, momentan ist die Subventionierung, man muss keine Mehrwertsteuern bezahlen, aber wie man sich das denken kann, der Markt hat entsprechend reagiert. PV-Module sind zwar wirklich exorbitant viel günstiger geworden die letzten 2, 3 Jahre. Aber sagen wir es mal so, die 19% merkt man jetzt nicht so wirklich an der Sache. Es ist natürlich im ersten Moment klingt das, ist das natürlich schon eine gute Sache, aber der Markt passt sich natürlich dran an. Das heißt, die technische Deflation, die schreit immer noch genauso schnell voran. Allerdings werden sie jetzt gerade momentan ein bisschen weniger günstig, beispielsweise die Module, die ganze Hardware dafür. Was man allerdings bezuschusst bekommt, ist beispielsweise, man kann über die KfW sich Förderkredite nehmen, um so eine Anlage zu bauen, zu etwas besseren Zinskonditionen als der Marktschnitt. Aber ganz ehrlich, ich würde sagen, das gibt sich so gut wie nichts. Und man sollte lieber vielleicht überlegen, ob man das Geld halt spart und auf der hohen Kante hat und das halt investieren kann, als dafür einen Kredit zu nehmen.
Und wie schnell gehen die Anlagen kaputt?
Also sehr strittiges Thema. Früher hat man davon gesprochen, dass die Anlagen ja recht zerbrechlich wären und weil die noch nicht ausgekoren sind, relativ schnell ein Defekt vorliegt. Allerdings kann ich jetzt auch aus erster Erfahrung sprechen. Ich kenne gewisse Anlagen, die sind mehr als 15 Jahre alt. Und bei denen ist es zum Beispiel so, die erwirtschaften teilweise 90 bis 95% von der ursprünglich installierten Leistung immer noch zu Peakzeiten. Und ja, also ich kenne einen, der hat ein kaputtes Modul gehabt, weil ihm einer einen Stein draufgeschmissen hat. Ein anderer hatte halt tatsächlich mal einen Defekt, wo ein Modul, also nichts mehr produziert hat, aber der ganze String hat noch funktioniert. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe von echt überraschend wenigen Fällen gehört, dass einfach PV-Module an sich, sagen wir, trotz Hageln allem zerstört sind. Sehr wenig. Den größten Fall, den ich jetzt hatte, war tatsächlich von einer Baufirma. Die hatten halt einen Sturm, da ist das ganze Dach samt PV abgedeckt worden. Aber ja, die Module an sich hat sich jetzt rausgestellt. Also diese Zeit, dass man sagt, 25 Jahre Lebensdauer, das ist eine Zeitspanne, da geben die meisten sogar mit einer Garantie drauf. Ne? Auch beispielsweise große deutsche Hersteller, die schon lange am Markt sind, die noch andere Geschäftsfelder haben, die im Bestfall vielleicht auch noch in der Zeit existieren, wo es wahrscheinlich ist, als bei irgendeinem Shenzhen-Fabrikat, was es vielleicht erst seit 2 Jahren gibt. Also scheinen überraschend resistent zu sein.
Klingt gut. Was gibt es noch für Alternativen zu PV-Anlagen? Was machst du noch?
Sag mal, was man auch noch relativ einfach machen kann, ist beispielsweise Solarthermie. Damit kann man recht unkompliziert die solare Wärme halt nutzen, um Wasser zu erwärmen. Problem bei denen ist halt natürlich, die sind im Gegensatz zu PV-Anlagen, können die nicht so gut mit Streulicht umgehen. Das heißt, sie brauchen direkte Einstrahlung. Die sind dafür ein bisschen effizienter bei diesen Direkteinstrahlungszeiten. Allerdings produzieren die halt gerade dann die meiste Wärme, wenn man sie eigentlich nicht braucht. Und das ist auch immer so ein Grund, warum ich zum Beispiel gerne sage, Solarthermie finde ich persönlich nicht so attraktiv. Knall da lieber statt noch zwei Solarthermie-Module, zwei PV-Module drauf, weil der Strom ist viel universeller nutzbar. Zum einen ist Wärme zwar auch gut speicherbar, wie gesagt, im Sommer braucht man natürlich nicht so viel davon. Und naja, wie ich gesagt habe, Strom an sich kann man benutzen, ums Handy zu laden, kann man benutzen, um letztendlich über verschiedene Arten bei sich daheim zu heizen. Und das kann man natürlich auch für Mobilität nutzen seit neuestem. Jetzt mal unabhängig, wie man davon steht. Es bietet halt eine andere Symbiose als reines Wassererwärmen. Und es ist wartungsärmer.
Okay, das ist auch so eine Energie, was mit Windkraft? Oder ist das komplett?
Windkraft. Ja, also ich denke für Privathaushalte, es ist eine Evaluationssache. Weil wir hatten ja schon ganz am Anfang mal drüber gesprochen. 100% autark zu werden, ist sehr schwierig. Es gibt gewisse Fälle, die haben gezeigt, dass es möglich ist. Allerdings
Ist ein Beispiel?
geht es da nicht mehr um Wirtschaftlichkeit. Also es gibt in der Schweiz ein sehr tolles Projekt dazu. Das hat ein Architekt mit sehr viel Geld begründet. Das ist ein Sechs-Parteien-Haus. Und die haben sowohl das Dach als auch die Fassade komplett aus Photovoltaik hergestellt, haben Elektrolyseure im Keller, riesen
Was ist das?
Wasserpufferspeicher, ein Elektrolyseur,
Ja.
der wandelt über Strom, beziehungsweise mit der Hilfe von Wasser, manchmal auch Gas, wandelt der quasi die Grundform, das heißt Wasser oder Gas, in Sauerstoff und dementsprechend Sauerstoff und Wasserstoff. Und das kann man später natürlich mit einer Brennstoffzelle wieder zurückführen, um Strom zu erzeugen. Ist allerdings,
Spannend.
muss man sagen, funktioniert recht ineffizient, was den Wirkungsgrad von A bis Z angeht. Aber es geht. Also, die sind
Okay.
verdammt teuer. Es gibt sehr wenig Firmen, die sowas kaufbereit bieten, aber man kann es halt machen. Und jedenfalls bei diesem Haus haben sie halt ein bisschen von allem zusammengeworfen. Die haben, ich weiß gar nicht, wie viel Kilowatt Peak in diesen sechs Parteien. Ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich glaube, es waren um die 50 bis 60 Kilowatt Peak insgesamt. Das ganze Haus ist wirklich ringsum vollgeklatscht. Ich glaube, die Wasserspeicher bei denen, das sind an die 20 Kubikmeter Wasser. Die Elektrolyseure, die sind nicht allzu groß, aber die sind halt tatsächlich bis auf Frischwasser vom Netz entkoppelt. Ist recht interessant. Aber ich habe das mal durchgerechnet. Ich glaube, das hat zu Herstellungszeiten circa 800.000 gekostet und hätte sich amortisiert nach ungefähr 97 Jahren mit den Kosten, die wir jetzt haben. Das heißt, wie es in der Zukunft aussieht, weiß man nicht. Wenn die Stromkosten halt exorbitant viel günstiger werden, kann es halt sein, dass sich das niemals amortisiert und die Dinger viel eher kaputt gehen, als es sich lohnt. Das ist auch so ein Punkt, weil, muss man ganz ehrlich sagen, zum Beispiel Elektrolyseure ist Technik, die erfordert sehr viel Wartung und deren Lebensspanne ist deutlich geringer als die von dem, was man aktuell weiß, PV-Modulen und Batteriespeichern, sowohl als auch Wärmepumpen. Ergo, ja, aktuell aufgrund der Kosten ist es halt schwierig, das mit Wirtschaftlichkeit zu begründen, aber man kann halt sagen, es ist ein Ideal und für das Ideal macht man es vielleicht.
Ja, also klingt nach einem Hobby, und aber ich, solche Leute sind ja oft auch die Vorreiter, die sowas Spannendes
Genau, das
liefern.
sind Pioniere, richtig. Ja.
Gibt's noch irgendein Beispiel, was dir so einfällt von irgendwas, was, sag ich mal, ein bisschen exotisch ist, was du aber mit Spannung verfolgt hast?
Ja, also was ich jetzt wahrscheinlich selbst bei mir machen werde, weil du hast gerade eben nach Windkraftanlagen gefragt. Ich wollte mir auch versuchen, zwei Mini-Windkraftanlagen in den Garten zu stellen. Da muss man natürlich mit seinen Nachbarn reden, weil es gibt, zumindest wenn man in Deutschland wohnt, gewisse Regularien bezüglich Abstandsflächen und Dauerlärmerzeugung. Da muss ich ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber man kriegt halt relativ günstige Generatoren, muss ich jetzt ehrlich sagen, von AliExpress, die auch entsprechend wenig getestet sind, aber die erzeugen halt auch etwas Strom. Die kann man schon nutzen. Und es gibt auch zum Beispiel Schneider Electric in Frankreich, die sitzen in Grenoble. Die haben auf ihren Dächern auch einige von denen im Eigenbau. Da habe ich mal tatsächlich mit einem gesprochen, das war jetzt im Juni, der die Dinge auch tatsächlich installiert hat und damals auch das Ganze projektiert hat. Der hat halt gemeint, also dafür, dass die irgendwo auf dem Dach sitzen, in super suboptimierten Windschneisen, erzeugen die halt noch recht viel. Die haben teilweise, ich weiß nicht mehr ganz genau, was er gesagt hat, 1500 Vollaststunden im Jahr. Und das ist schon recht viel, wenn man bedenkt, dass das eine absolut suboptimale, prototypische Anlage ist. Ich werde es auf jeden Fall versuchen, ist auf jeden Fall auch eine Option, eben, naja, die Naturgewalten für sich zu nutzen. Ob das jetzt natürlich so ein Erfolg gekrönt ist, ob es überhaupt jetzt letztendlich irgendwas bringt und im Endeffekt wirtschaftlich ist, das gilt noch zu beweisen.
Jetzt ist es, du sagtest schon, der Trend geht tendenziell eher zur Dezentralisierung und mit Photovoltaikanlagen etc. ist man ja auch eher dezentral. Wie stehst du denn grundsätzlich zu Atomkraftwerken? Jetzt auch mal abgesehen von dem, also Atomkraftwerke sind sehr zentral. Sie sind nicht so direkt sicher, ohne dass der Staat eine Versicherung dazu abgibt, dass sie Energie versorgen dürfen. Auf der anderen Seite sind sie wiederum mehr oder weniger CO2-neutral. Und wir haben im Moment eine Gesellschaft, die Atomkraft auch weiterhin noch eher weghaben will, als sie wieder zurückhaben will. Aber wenn dieses Problem jetzt nicht wäre, wie würde es denn dann im Allgemeinen dazu stehen? So ganz nüchtern betrachtet, sag ich mal.
Also ich bin, was das angeht, sehr zwiegespalten. Also das ist auch ganz meine persönliche Meinung. Don't trust, verify. Also gar nicht so bare Münzen nehmen, was ich jetzt erzähle. Was ich persönlich bei der Atomkraft halt recht kritisch sehe, ist einfach, muss ich ganz ehrlich sagen, Nummer eins, die Wirtschaftlichkeit. Weil wenn ich jetzt beispielsweise eine Kommune wäre oder ein Zusammenschluss aus großen Städten und ich müsste mich entscheiden, wie ich meine Energiewirtschaft möglichst selbst regel und das Ganze soll sich auch wirklich rechnen, sodass ich jetzt halt, Ressourcen ausgebe, die ich auch tatsächlich habe, ist es schwierig zu argumentieren, dass die Atomkraft halt letztendlich, erschwinglich ist. Es ist natürlich die Sache, wenn man jetzt mehr Optionen hätte, vielleicht wenn der Forschungsstand auch ein anderer wäre, wenn das Ganze auch nicht so politisch getötet worden wäre, hätte man möglicherweise auch günstigere Möglichkeiten, Atomkraftanlagen herzustellen. Ich weiß es halt nicht. Es ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Aber sagen wir es mal so, wenn ich jetzt zu aktuellen Projekten gucke, wie zum Beispiel Hinkley Point C in Großbritannien, Olkiluoto in Finnland oder auch Flamanville 3 in Frankreich, ich meine es mal ganz, ganz unabhängig davon, wie wir zu Staat und Steuern stehen. Es ist schon brutal, was die Dinger kosten und auch, wie schwierig man das vor Leuten, die das letztendlich selbst, also ihr eigenes Geld dafür die Hand holen müssten, um in sowas zu investieren. Die müssen wir schon extrem was vorlügen, um es denen schmackhaft zu machen, sagen wir es mal so. Also das ist Nummer eins. Ich finde die Wirtschaftlichkeit halt echt aktuell sehr schwierig zu begründen. Deswegen ich rein aus dem Standpunkt keinen Grund sehe, warum ich dafür stimmen würde. Auf der anderen Sache halt, CO2-neutral, wenn die Dinger natürlich laufen und das Uran halt entsprechend angereichert wurde und man das nutzbar machen kann, ist das natürlich wahr. Aber genauso wie bei Windkraftanlagen und Photovoltaik muss man überhaupt mal erst die Herstellungskosten letztendlich, also ich meine es nicht monetär, sondern quasi ressourcentechnisch, auf irgendeine Seite legen und das auch irgendwie letztendlich, gegenrechnen oder sagen wir gegenschätzen, besser gesagt, um sich irgendwie einen Reim draus machen zu können, ist das Ganze jetzt wirklich CO2-neutral oder nicht? Weil, naja, CO2-neutral ist im Endeffekt ja nichts. Irgendwas hat ja immer irgendeinen Impact letztendlich. Die Frage ist bloß, ob es vielleicht letztendlich dem größeren Zweck der Menschheit dienlich ist oder halt nicht. Vermag ich jetzt ehrlich gesagt keine Aussage drüber zu treffen, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es möglicherweise Techniken gibt, die da vielleicht letztendlich, naja, realistischer sind, in kürzeren, realistischeren Zeiträumen umsetzbar sind und vielleicht auch eher, wenn es um Fremdkapital geht, Investoren eher jucken als Atomkraft. Mal ganz unabhängig davon. Und ehrlich gesagt, ich bin ein großer Fan von Dezentralisierung, jetzt nicht grundsätzlich bei jeder Thematik. Also ich finde zum Beispiel, naja, ich finde es ganz gut. Ich finde es ganz gut, dass zum Beispiel sich eine Kommune Gedanken drum macht, wo man beispielsweise eine Landstraße erneuern könnte oder nicht, weil ich habe keine Zeit dafür. Aber das ist auch, sagen wir, der größte Zentralisierungsansatz, den ich noch gut finde. Ansonsten finde ich halt, naja, sind eigentlich Atomkraftwerke das größte Manifest der zentralistischen Energiewirtschaft, das wir halt letztendlich haben, weil die produzieren extrem viel, verschlucken extrem viel Geld. Das sind riesen Planungsmolecher und naja, allein schon, was da letztendlich an staatlicher Beteiligung mit drinsteckt, wo der Bürger letztendlich gar keinen, letztendlich überhaupt keine Stakes mehr drin hat, das finde ich schon bedenklich, sagen wir es mal so. Also ich, für meinen Geschmack ist das zu zentral. Aber wie gesagt, das ist ein Geschmack, das ist keine Wahrheit, das ist vielleicht auch nicht unbedingt falsch, das ist zuerst mal nur eine Meinung.
Ja, aber ich finde es wichtig, dass das Thema von dieser Seite beleuchtet wird, weil die meisten Diskussionen über Kernkraftwerke, die beleuchten Sachen wie Tschernobyl oder Fukushima, wo es Tsunamis oder planwirtschaftlichere Inkompetenz gegeben hat und betrachten aus einem emotionalen Faktor heraus die absolute Unsicherheit, aber eine. Ja, du hast es selber schon angedeutet. Es ist schwierig, eine Elfenbeinturm-Diskussion über Atomkraft zu führen, wenn das Ganze nicht politisch aufgeladen wäre, schon allein, weil damals die erste Art und Weise, wie Atomkraftwerke entstanden waren, Leichtwasserkraftwerke waren zur Anreicherung unter anderem auch von Plutonium, die dann für Bomben gebaut wurden und nicht nur für Energieversorgung. Und das hätte ja auch alles anders sein und können und laufen können. Und wenn man dem marktfreiere Regulierung gibt, vielleicht findet er auch dann wesentlich kosteneffizientere Möglichkeiten, um mit anderen Stoffen da zu haushalten. Auf der anderen Seite, ich will dich das natürlich fragen, weil du Unternehmer bist, der gerade für dezentrale Energie da ist und das für dich ja ein Konkurrenz ist. Ne? Deswegen bin ich schon dankbar dafür, dass du mir so eine Einstellung dazu gegeben hast. Ich
Also
denke,
vielleicht ja gerade noch ein Satz dazu, weil
ja.
ich würd sogar so weit gehen und sagen, dass es im Vergleich zu, naja, Photovoltaik- und Windkraftanlagen keine Konkurrenz ist, allein aufgrund des wirtschaftlichen Faktors. Also wie gesagt, alles recherchieren, nicht glauben, was ich hier fasel, aber wenn man sich das mal anguckt, was die Gestehungskosten pro Gigawattstunde im Jahr von einem Atomkraftwerk sind, beziehungsweise von einer Kernkraftwerksanlage und beispielsweise von einer Onshore-Windkraftanlage, da wird man letztendlich schon staunen und sich denken, okay, ja, wenn man die, selbst wenn die Vollaststunden schon mit ingerechnet sind, ist halt, naja, sind Windkraftanlagen und sind PV-Anlagen deutlich, deutlich günstiger im Äquivalent als Atomkraftanlagen. Und man kann sie halt noch viel dezentraler einsetzen, da wo halt letztendlich die Energie auch wirklich zur Nutzung benötigt wird, als eben nur an letztendlich einem Punkt, wo ich zig hunderte Kilometer von Trassen teilweise bauen muss, um letztendlich halt diese Last auch wegzubekommen. Gibt es natürlich auch noch Thematik, man könnte natürlich auch an ein Atomkraftwerk, Akkuspeicher oder sonst irgendwas letztendlich ankoppeln. Aber ja, wie gesagt, also rein von den Gestehungskosten, von den Gigawattstunden pro Jahr, die produziert werden, ist Atomkraft halt echt einfach nicht günstig im aktuellen Stand. Deswegen, und ganz ehrlich, also ich denke, selbst eine große und recht, naja, kredible Stadt wie Frankfurt wird sich, glaube ich, nicht dazu entscheiden, ein neues Atomkraftwerk zu bauen, sondern die würden eher gucken, was sie sonst machen können. Weil, naja, der Finanzhaushalt das halt einfach nicht erlaubt.
Okay, wenn man jetzt, wie gehst du persönlich als Unternehmer, als Geschäftsführer von ESSIC vor? Wie gehst du zu Leuten, die dich kontaktieren und sagen, ich möchte gerne möglichst weitgehend unabhängiger sein, ich habe vielleicht Angst vor Blackouts, ich möchte gerne versuchen, meine Stromkosten dramatisch zu senken. Gehst du hin, machst eine Baubesichtigung, guckst, wie kriegen wir PV-Anlagen aufs Dach oder was genau ist der konkrete Vorgang, was du machst?
Also grundsätzlich ist das halt so, normalerweise führe ich mit den Leuten immer ein Erstgespräch. Entweder persönlich, wenn man die halt wirklich in der Stadt oder in der Kneipe trifft, das passiert auch öfters, oder halt im Regelfall telefonisch, wo man überhaupt mal abstecken, was haben die Leute vor, was sind ihre Probleme, was wollen die ungefähr überhaupt erreichen. Wenn man dann merken, okay, ich kann denen tendenziell vielleicht dabei helfen, zumindest mal eine Richtungsfindung zu machen, dann biete ich denen halt auch immer an, dass wir halt da tiefer in die Projektierung gehen. Stell dir dann halt entsprechend unser Modell vor, weil ich bin, wie gesagt, als Unternehmer will man irgendwo Geld machen, erkläre ich denen halt, gegen welche Kosten ich denen was bieten kann. Und dann gucken wir halt, ob wir entsprechend zusammenkommen. Und im Regelfall ist es halt so, meistens fange ich mit den Leuten ganz klein an. Also viele, die haben mich bisher angerufen, wie zum Beispiel auch tatsächlich ein Architekt, der jetzt einige Neubauprojekte hat, wo sich viele Leute auch gerade in der Zeit diese Frage stellen. Er hat mich gefragt, sag mal ganz ehrlich, ich habe da einfach keine Ahnung. Kannst du mir mal grundsätzlich erklären, was man tun könnte, welche Stellschrauben ich habe und was man vielleicht bei einer Planung mal grundsätzlich berücksichtigen möchte? Und da fangen wir dann halt auch meistens an. Wir erzählen zum Beispiel, welche Erzeugungsmöglichkeiten gibt es? Wie kann man beispielsweise sein Haus warm bekommen? Welche Speichermöglichkeiten gibt es? Wo liegen die besten Symbiosen? Und wie kann ich dann ungefähr eine halbwegs verlässliche Schätzung machen, also wo sich A gegen B lohnt. Da fangen wir halt wirklich an. Und wenn man da im Groben uns klar sind, wie das Bild aussehen soll und was die Leute auch letztendlich für sich persönlich erreichen, weil es ist immer eine Einzelfallentscheidung, da gibt es überhaupt gar kein Schema F, was man immer durchziehen kann, dann gucken wir halt auch letztendlich, ob wir vielleicht nach Projektierung zusammenkommen und auch letztendlich eine Bau- bzw. Herstellungsbegleitung machen. Ergo, wir versuchen, entsprechend Handwerker zu vermitteln, beziehungsweise Betriebe, die das Projekt mit dem zusammen durchführen können. Wir dürfen keine Energieberatung machen, weil keiner von uns den Schein hat. Da sind wir dran am Arbeiten, das tatsächlich auch jemand mit einzustellen und mit ins Boot zu nehmen, der das tut.
Ja, Genehmigungen, wo wären wir ohne?
Ganz genau, weil das muss man letztendlich einfach machen, weil wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen da ganz von weg, das wäre halt auch leider eine Utopie da brauche ich bei keinem Bauherr anzuklopfen, der sowieso schon 500.000 an Schulden hat. Aber ja, meistens versuchen wir dann wirklich zuerst mal diese Grundberatung abzufangen. Auch haben wir auch zum Beispiel ein paar Unternehmen, die wollen letztendlich nur überhaupt wissen, was geht nicht, für so eine grundsätzliche Orientierung, wo sie sich mal umgucken können. Und wenn es halt wirklich so ein konkretes Projekt wird, versuchen wir, wie gesagt, diese Bau- bzw. Herstellungsbegleitung zu machen. Das ist halt so der Hauptansatz. Und den Leuten auch sagen, ein bisschen bei der Rechnung zu helfen, auch bei der Entscheidung, gutes Angebot, schlechtes Angebot, vielleicht eher ein bisschen mehr Speicher, weniger Speicher. Will jemand eine Wärmepumpe oder nicht? Wenn dann hat auch zum Beispiel tatsächlich jemand gefragt, würde es für mich Sinn machen, jetzt beim nächsten Leasing Elektroauto zu nehmen? Das sind auch solche Entscheidungen, bei denen wir dann versuchen, irgendwie zu unterstützen. Immer Einzelfallentscheidungen, weil es geht letztendlich auch immer um Befindlichkeiten. Eine Befindlichkeit kann halt auch sein, ich habe Angst vor einem Blackout. Eine Befindlichkeit kann halt auch sein, ich habe aus irgendeinem Grund keine Lust auf ein Elektroauto. Das ist auch völlig okay. Aber da wird man sich auch entsprechend einig. Man versucht nur den Leuten zu helfen und eben ein Stück autarker zu werden.
Ja. Aber ich würde mal vermuten, es ist ein wachsender Markt, oder?
Also es ist ein Markt, ich glaube, ich habe gar nicht so viel Zeit, wie ich jetzt theoretisch schon arbeiten könnte.
Okay, also die Nachfrage ist da. Gut,
Ja, genau.
wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich würde als letzte Frage gerne fragen, wenn du in deine magische Glaskugel guckst oder sagen wir mal, was du dir wünschst und was du befürchtest, was sind deine Einschätzungen auf die nächsten 5 Jahre?
Sehr interessant. Also, was ich mir wünschen würde, wäre, dass unsere Netze deutlich dezentraler werden und auch wenn es ein Buzzword ist, was ich als ITler selbst nicht gern benutze, smarter, weil es halt letztendlich die Chance bietet für jeden kleinen Bürger, letztendlich auch wie für Unternehmen, ein Stückchen unabhängiger zu werden und sagen wir das auch viel am Staat entlang. Und also es gibt auch momentan jemanden von der Bundesnetzagentur, der Klaus Müller, ist letztendlich auch ein Staatsdiener, aber der hat da schon ein paar nette Ansätze, die den Leuten eher helfen, statt den Stöcke in den Weg zu legen. Und naja, dezentralere, smarte Netze wäre wirklich was ich toll finde, damit jeder seinen Strom zu seinen Preisen verkaufen kann, eben entsprechend wie Angebot und Nachfrage das regeln. Und was ich mir natürlich auch wünschen würde, wäre, dass der Ausbau von Erneuerbaren, naja, nicht politisch so blockiert wird und genauso, dass auch Samuel Speichermöglichkeiten populärer werden und auch, sagen wir, die Chancen darin gesehen werden. Weil das ist ein Thema, das hat man jetzt nicht angesprochen, aber ich denke, das ist auch noch ein ganz, ganz grundlegender Stein, wenn es um die Energiewirtschaft auch hier in Europa geht, dass man ohne Speicher auch mit den Erneuerbaren nur in gewissen Teil weit kommt. Hast ja schon über Grundlastfähigkeit geredet. Deswegen, Da gibt es eine gewisse Symbiose aus Photovoltaik, Speichern, Wärmepumpen beispielsweise, weil, naja, das nennt man Electrification. Tesla hatte auch gewisse Propagationen, was die als Unternehmen erreichen wollen, und die gehen auch ziemlich in die Richtung. Und da sitzen jetzt auch nicht unbedingt die dümmsten Leute, gehe ich mal davon aus. Die haben sich auch schon drei Gedanken gemacht.
Und Worst Case?
Worst Case. Ja, Worst Case ist, dass das Politikum noch politischer wird und, naja, Leuten wie uns es einfach nur unnötig schwer gemacht wird, eben ein Stückchen autarker zu werden, obwohl es doch letztendlich, wenn man ein paar monetäre Mittel hat, recht einfach sein kann, naja, sich die Welt selber ein Stückchen schöner zu machen.
Also am liebsten nicht noch mehr Regulierung.
Am liebsten nicht mehr Regulierung, sondern weniger und, naja, mehr Freiheit für die dezentrale Energiewirtschaft.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann danke ich dir hiermit für das Gespräch und an die Zuschauer bis zum nächsten Mal.
Ebenso, vielen Dank. Danke, Andreas.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.